ARD.
Wenn es sich lohnt, mit Menschen über Vorurteile zu arbeiten, dann sind es Kinder und Jugendliche. Da halte ich die Erfolgsquote für ganz, ganz großartig. Aber auch das muss man sagen, die Kinder kommen aus diesem formalen Betrieb wieder zurück nach Hause. Und wenn die Welt zu Hause voller Vorurteile und Enge ist, entstehen entweder große Konflikte mit der Familie oder den Freunden, oder aber sie verfallen wieder aus Opportunismus oder weil sie denken, aber meine Eltern wissen es besser, dass wir da Rückschläge erleben.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute möchte ich das Thema Bildung selbst in den Blick nehmen, aber auch die Frage, was dieses schillernde Wort konkret dafür bedeutet, wie es uns hilft, miteinander auszukommen und was dies für unseren Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung heißt. Mit Michel Friedmann habe ich einen der stärksten Stimmen im politischen Diskurs zu Gast. Er ist Publizist, Moderator, politischer Journalist, Jurist und ist immer noch bekannt als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Lieber Herr Friedmann, es ist mir eine besondere Ehre, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Podcast-Termin teilzunehmen.
Das ist lieb und mir ist es eine besondere Freude, weil wir über Bildung reden.
Herr Friedmann, welchen Beitrag kann Bildung zur wehrhaften Demokratie leisten?
Erst einmal, Bildung ist für mich die Möglichkeit, Mensch zu werden. Was ich damit meine, ist durch Wissen, durch Worte, durch die Möglichkeit, durch Wissen nachzudenken, zu reflektieren, und damit meine ich sowohl die kognitive Ebene als auch die emotionale, kann ich durch Reflexion, durch Dialog auf der Basis von Tatsachen der Wissenschaft, aber auch von den persönlichen Lernprozessen, sowohl mit anderen Menschen, aber auch mit Kunst und Kultur, aber auch mit Schule und Universität, eine Stufe erreichen, in der ich mir näher kommen kann und damit auch anderen Menschen. Ich bin ja auch Philosoph, konstruieren ja die Welt, in der wir sind. Als Kinder übernehmen wir alle Vorurteile, die uns die Eltern, die Erwachsenen, auch die Lehrer und Lehrerinnen beibringen. Und ein Leben lang war für mich jedenfalls die wichtigste Information, wie man sich bildet, das Wort warum, das Fragezeichen. Also in Frage stellen, auch damit immer wieder sich in Frage zu stellen. Neugierig sein ist ja eigentlich das, was Bildung motiviert, warum ich so eine Sehnsucht habe zu lernen, mehr zu erfahren über mich, über die Welt, in der ich lebe. Und dafür braucht es dieses, was wir Bildung nennen. Und wenn man die Menschheitsgeschichte in der langen Evolution zur Kenntnis nimmt, dann sieht man, dass die Ansätze im Menschen immer da waren, auch schon Kunst und Kultur. Wir sehen, dass vor tausenden Jahren Menschen schon an Mauern irgendwelche Bilder gemalt haben. Aber in der Zeit im 21. Jahrhundert, wo wir beide leben und die Zuhörer und Zuhörerinnen, gab es noch nie so viel Wissen für den Menschen wie jetzt. Aber leider bekommen dieses Wissen nicht alle gleichermaßen. Und leider haben nicht die Menschen die Möglichkeit, mit diesem Wissen das zu tun. Also wo das Problem auch liegt, ist dann die Gleichheit im Bildungssystem.
Würden Sie gleichzeitig sagen, dass wenn dieses Ziel, zum Mensch zu werden, dazu zu kommen, sich selbst im Diskurs auch mit anderen wahrzunehmen, kritisch zu bleiben und, wie Sie es gerade noch mal gesagt haben, zum Fragezeichen zurückzukommen, bedeutet das jüngste Umfrageergebnis unter jungen Leuten unter 30, dass sie die AfD wählen würden, ich glaube über 20%, dann im Umkehrschluss, dass das Bildungssystem es nicht schafft, diese Zielsetzung zu erreichen?
Nein, das wäre eindimensional. Wir können das so nicht direkt auf diese eine Ursache zurückführen. Die junge Generation hat eher damit ein Defizit, dass wir die Verantwortung tragen, die Älteren, es nicht geschafft haben, zum Beispiel ins Bildungssystem das Thema der Menschenrechte, der Aufklärung, der Demokratie in einen Schwerpunkt so einzubauen, dass wenn jemand sagt, ich wähle die AfD und damit sagt man, ich wähle die Demokratie ab, gar nicht weiß, was diese Person damit meint, die Demokratie abzuwählen. Was ist Demokratie? Was ist Freiheit? Was ist Gleichheit? Was ist soziale Gerechtigkeit? Was ist die Idee der Demokratie, nämlich Menschenwürde und Menschenrechte? Was bedeutet, dass man als Mensch bei allem, was man lernt und was man versucht zu wissen, die Wahrheit aber nie erreichen wird, sondern immer wieder Perspektiven der Wahrheit nennt? Wie gehen wir damit um, dass die Demokratie eine Kooperation ist, währenddessen die Diktatur eine Konfrontation ist? Wie schaffen wir es, die Komplexität eines jeden Vorschlages, eines jeden Gedanken zu ertragen, ein Stück zu durchdringen und das, was wir nicht durchdringen, nicht als ein Scheitern zu empfinden, sondern wenn wir dann Entscheidungen treffen, als ein Sprung ins kalte Wasser? Wie schaffen wir es, den Jugendlichen deutlich zu machen, dass der Kompromiss der Ausdruck des Zweifels ist, währenddessen das Ausrufezeichen der Diktatur das Gegenteil ist, nämlich einer oder wenige sagen uns, was die Wahrheit ist, und alle müssen dem hinterherlaufen. Also ich würde diese wissenschaftliche Umfrage, die Sie genannt haben, deutlich in verschiedene Ideen nochmal dekonstruieren. Die wichtigste aber ist, und das gilt nicht nur für Jugendliche, die meisten Menschen haben Demokratie seit 2 Jahrzehnten mindestens nicht mehr aktiv verhandelt. Aber Demokratie ist wie Leben, es ist dynamisch, es verändert sich.
Was wird das für Sie bedeuten, die Demokratie konkret zu verhandeln, aktiv?
Das bedeutet, dass wir uns wieder repolitisieren, dass wir lernen zu diskutieren, dass wir lernen zu streiten. Denn auch da gibt es ja eine Bildung. Streitkultur nennen wir das. Die erste Voraussetzung ist die Anerkennung des anderen. Nur wenn ich den anderen, mit dem ich rede, anerkenne wie mich selbst, bin ich in der Lage, auch die andere Meinung und ihre Begründung, und das ist die zweite Voraussetzung von Streitkultur, die Meinungen, mein Gott, es gibt viele Meinungen. Unsere Aufgabe ist es aber, die Meinungen durch Argumente zu untermauern. Und wir reden ja immer, wer hat das beste Argument? Das dritte ist aber die Neugierde auf den anderen, die Empathie. Ich beschäftige mich nicht mit mir und wer hat gewonnen oder nicht, weil in einem Streitgespräch geht es nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, haben wir was da rausgeholt gemeinsam? All diese Dinge werden ja auch nicht mehr praktiziert. Übrigens weder in den Familien ausreichend, aber auch im Bildungssystem nicht. Auch das muss man Kindern und Jugendlichen beibringen, und zwar nicht nur theoretisch, sondern durch Partizipationserfahrungen.
Das wollte ich gerade fragen. Ich habe mit Marina Weißband, die ja die Demokratisierung der Schulen fordert, gesprochen, die gesagt hat, im Grunde genommen, um es jetzt mal auf ihre Metapher zurückzubringen, sind Schulen oftmals geprägt von dem Ausrufezeichen und nicht von dem Fragezeichen. Das heißt, wahre Partizipation findet unabhängig von einer analytischen Betrachtung der Demokratie eher zu wenig statt. Würden Sie da zustimmen?
Ich finde, Marina Weißband hat da einen sehr wichtigen Punkt gesetzt, dem ich sehr zustimmen würde. Man kann auch in der Wissenschaft sagen, 1 und 1 ist 2, solange es nicht einen nächsten Beweis gibt, der in einer logischen Kette abläuft, dass das vielleicht nicht mehr so ist. Aber dieses Ausrufezeichen ist ein anderes als das, worüber wir gerade diskutieren. Wir reden über gesellschaftspolitische Prozesse, wir reden über Prognosen, über Haltungen, über Meinungen, über Glauben. Nichts davon hat einen absoluten Wert. Und das ist es ja eben, das Ringen, das, was wir gerade glauben, zu wissen, immer weiter zu verbessern, zu verschärfen. Und das ist ja auch das Wunderbare der Wissenschaft. Die Wissenschaft geht immer davon aus, dass sie in ein paar Jahren etwas Neues weiß und damit das Wissen, was vorher war, in Frage gestellt werden muss. Das ist eigentlich das, was wir in der Diskursgesellschaft auch in den Schulen brauchen. Und jetzt kommen wir zur konkreten Frage, was in Schulen möglich sein muss. Die Jugendlichen, die Kinder müssen Erfahrungen sammeln, dass wenn sie eine Position vertreten, sie die begründen. Das kann ja, auch das ist ja ein Beispiel, das ich als Schulsprecher schon erlebt habe. Das kann an einem Getränkeautomaten schon experimentiert werden. Dass da die Eltern sagen, ein Getränkeautomat, das geht mal gar nicht, weil da sind auch Produkte drin mit Süßstoffen. Und der Direktor sagt, ich will auch sowas nicht aufstellen. Wer soll sich drum kümmern? Und die Schüler und Schülerinnen sagen, ja, aber wenn wir Durst haben wollen, wenn ich zum Kiosk, der ist 10 Minuten von der Schule entfernt. Wir sehen 3 Positionen, wir sehen Ausgangspunkte und jetzt müssen die Parteien lernen, sich gegenseitig zu überzeugen und Kompromisse zu suchen. Es muss aber zu einem Ergebnis kommen, ein Zwischenergebnis, das sich in den nächsten Jahren wieder durch eine andere Schulsprecherin verändert. Ein Beispiel wäre, man nimmt das, was die Eltern sagen, an und sagt, okay, wir nehmen also nur Getränke auf, die keine Süßstoffe haben. Der Direktor muss zugeben, dass die Verkehrssicherung, auch die Fürsorgepflicht, wenn Jugendliche zum Kiosk laufen, Zeit bedeutet, aber auch Gefahr im Verkehr. Und so haben alle Parteien ihre Positionen ein wenig eingebracht. Und am Ende gibt es aber das, was die Schüler und Schülerinnen erwartet haben, diesen Getränkeautomaten. Das mag jetzt sehr banal klingen, aber man sollte es an solchen sehr praktischen Beispielen erzählen, wie sich Parteien aufeinander zubewegen müssen, ihre Interessen formulieren, sie begründen, aber versuchen, am Ende etwas Zusammenbindendes zu erreichen. Aber, und auch das ist Streitkultur, es muss zu einer Entscheidung kommen.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie selbst in Ihrer Schulzeit als Schulsprecher tätig waren. Ich würde, wenn Ihnen das nichts ausmacht, ganz kurz zu einem Punkt in Ihrer Schulzeit zu sprechen kommen, den Sie auch andernorts einmal öffentlich besprochen haben, nämlich an dem Punkt, an dem Sie beinahe nicht versetzt worden sind und bei dem, so habe ich es zumindest empfunden, plötzlich durch, naja, sagen wir mal, Gespräche auf der höheren Ebene, aber auch ihre eigene Haltung, eine ganz andere Perspektive zum Lernen plötzlich hervorgetreten ist. Könnten Sie das nochmal mit uns teilen?
Ja, natürlich. Lassen Sie mich zwei existenzielle Erfahrungen an der Schule erklären. Die erste war, ich bin ja nicht nur ein jüdisches Kind, das nach Deutschland kam, sondern ich bin ein Flüchtlingskind. Ich kam aus Paris. Meine Muttersprache ist Französisch. Mit 10 Jahren wurde ich das deutsche Gymnasium geworfen. Und mein deutsches Schulheft war so rot mit Bemerkungen, dass ich der Lehrerin irgendwann mal gesagt habe, nehmen Sie doch einfach einen Pinsel, weil dann geht es leichter. Nach einigen Monaten ist diese wunderbare Lehrerin auf mich zugekommen und hat gesagt, ich gebe dir Schulunterricht, ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Da diese Frau sich engagiert hat, kann ich heute das Gespräch so mit Ihnen führen. Meine ganze Biografie hat damit zu tun, dass diese eine Frau, diese Lehrerin gesagt hat, ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Hätte sie das nicht getan, wäre meine ganze Bildungskarriere ganz anders geendet und ich wäre wahrscheinlich auch kein Gesprächspartner geworden. Ich bin dieser Lehrerin mein Leben lang dankbar. Auf der anderen Seite, es war Zufall. Es darf kein Zufall in der Schule sein, dass ein Kind, weil es nicht die infrastrukturelle Betreuung hat, die es braucht, wofür das Kind ja nichts kann, deswegen seine Lebenskarriere anders leben muss. Und bis heute ist die größte soziale Ungerechtigkeit immer noch die Bildungsungerechtigkeit. Mhm. Und da rede ich nicht nur von Kindern, die als Migrantenkinder nach Deutschland kommen, sondern wir haben leider auch Kinder, die in verwahrlosten deutschen Familien aufwachsen, wo sich überhaupt keiner drum kümmert. Und man muss zugeben, wir haben Kinder, wo die Eltern, selbst wenn sie wollen, nicht in der Lage sind, den Unterricht mit ihren Kindern nachzuarbeiten. Die zweite Erfahrung, die Sie angesprochen haben, war, ich komme eben aus Paris und da war die beste Note die 10. Mit der 5 sind Sie durchgekommen. Im deutschen Schulsystem, als ich angefangen habe, war die 6 die schlechteste Note und 1 die beste. Und ich habe 5 und 6 nach Hause gebracht und als Schüler in der 6. und in der Quinta meinen Eltern gesagt, na siehst du, ich bin ja irgendwie dann doch noch über die Runden gekommen. Und das haben sie dann auch geglaubt, bis eines Tages, ich im Schullandheim war, krank wurde und mein Klassenlehrer mich nach Hause gebracht hat und ich ahnte schon, als wir kurz vor dem Zuhause waren, jetzt bricht alles zusammen. Es kam auch so, meine Mutter bat ihn zum Kaffee und war so dankbar, dass er mich nach Hause gefahren hat. Und dann sagte er, Sie wissen schon, dass Ihr Sohn 5 und 6 hat. Und dann sagte sie, ja, ich bin so glücklich, dass er es gerade doch noch schafft. Und er sagte, das ist ja ein Irrtum, Ihr Sohn wird nicht versetzt. Und daraufhin hat dieser Lehrer lange mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, ich verstehe die Sprachschwierigkeiten, ich verstehe alles und wir wissen, er gibt sich Mühe. Wir geben ihm jetzt noch eine Chance, wenn er in der letzten Arbeit, die noch möglich ist, überall mindestens eine 3 schreibt, versetzen wir ihn. Und ich habe furchtbar geweint und habe mich geschämt und war von diesem Angebot aber auch gestresst, weil wie sollte ich plötzlich so Noten schreiben? Und mein Vater, seligen Angedenkens, der mir überhaupt nicht helfen konnte, weil er kaum Deutsch sprach, schloss sein Pelzgeschäft mittags, wenn ich von der Schule zurückkam, und setzte sich dann nachmittags neben mich, währenddessen ich lernte und er wirklich nichts machen konnte. Aber seine Anwesenheit und das, was der Lehrer gesagt hat, haben mich emotional anscheinend so tief beeindruckt. Und ich muss hinzufügen, mein Vater hatte immer gesagt, das Einzige, Michelle, was dir niemand nehmen kann, ist, was du im Kopf hast. dass ich sehr motiviert war, denen zu beweisen, ich werde das schaffen. Ich habe das übrigens auch geschafft, bekam trotzdem also eine 5 ins Zeugnis. Und der Lehrer hat gesagt, damit du nie vergisst, du warst wirklich eigentlich nicht versetzungsfähig. Diese zwei Erlebnisse, aber auch das, was das dann mit mir gemacht hat, dass ich plötzlich dann doch verstand, dass man mit Lernen verstehen kann, haben mich dann eigentlich bis heute zu einem, ja, ich muss es sagen, süchtigen nach Lernen gemacht.
Mich bewegt an dieser Geschichte eben auch die Tatsache, dass es zum einen kontraintuitiv ist, zu denken, dass jemand in dieser doch dann auch starken Drucksituation auch die Lust entwickelt und zum anderen, dass ihr Vater ja dieses Engagement an den Tag legt, aber wirklich nur in Anführungsstrichen durch Präsenz. Denn das sind ja beides Dinge, die letztendlich dazu geführt haben, dass sie diese Entscheidung und diese Haltung dann auch entwickeln konnten.
Ich würde sagen, dass sich beide Bedingungen, die Sie eben genannt haben, ergänzt haben. Ich war einfach faul. Ich war 11, 12, ich war faul. Was die Lehrer angesprochen haben, stimmte. Und ich kann das jedem Schüler und Schülerin nur sagen. Wenn du dich im Unterricht konzentrierst und zu Hause unmittelbar danach die Hausaufgaben machst und einen Schnaps drüber, wirst du die Schule und die Prüfungen mehr oder weniger bestehen. Das ist eine Lernerfahrung, die ich jetzt auch an meinen Kindern erlebt habe. Wenn du es nicht tust, kommst du in Stress. Die kognitive Ebene, die der Lehrer mir angetan hat, also einen Maßstab zu setzen in diesem Wettbewerb, nicht beliebig so weitermachen zu können, war etwas, was ich nachvollziehen konnte. Das war Druck, da haben Sie recht. Aber es gibt etwas, was viel stärker ist, das war die emotionale Seite. Mein Vater hat mir durch seine Anwesenheit 3 Dinge gezeigt. Erstens, ich liebe dich, mein Sohn. Das ist unbezahlbar und als Motivation unglaublich. Und ich zeige dir auch etwas. Die Familie wird in diesem Monat wahrscheinlich weniger auf dem Abendessentisch haben, aber es ist uns das alles wert. Du bist es uns wert. Das Zweite ist, ich vertraue dir, mein Kind. Ich weiß, dass du es kannst, wenn du es willst. Ich kann dir zwar nicht helfen, aber meine Anwesenheit soll dir die Hilfe sein. Ich vertraue dir. Und das Dritte, was er mir mit seiner Anwesenheit geschenkt hat, war seine Zuverlässigkeit. Das Versprechen, das Eltern den Kindern geben, wenn du mich brauchst, bin ich da. Ich kann ja nur da sein, wie ich bin, aber ich bin da. Und diese Stärke, dieses Empfinden 3 Wochen lang, jeden Tag hinterlegt und wieder hinterlegt, das war die Motivation zu sagen, also gut, ich habe einen furchtbaren Stress. Die Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen, ist 50-50. Aber ich versuche es. Und so gesehen bin ich bei Ihnen. Wenn man das Kind nur mit dem Stress zurücklässt, wenn man dem Kind nicht deutlich macht, dass es begleitet wird und auch, dass es scheitern könnte, aber die Liebe der Eltern, der Respekt davon nicht verloren geht, dann ist man alleine und schafft es schwer. Aber ich kann allen nur raten, auch den Eltern und den Erwachsenen, dem Kind immer zugewandt zu bleiben, was ja auch meine Lehrer waren. Also alle diese Lehrer, die das vereinbart haben und Lehrerinnen, waren dem Schüler zugewandt. Diese Zugewandtheit empfinden Kinder sofort. Ja, es ist doch ein stressiges Thema. Ich meine, du bist 10, du bist 8, du bist 9, du bist 12, dann bist du in der Pubertät. Wer hat wirklich Bock auf Disziplin, auf Konzentration? Man möchte Fußball spielen, man möchte, was weiß ich alles. Und das alles ist ohne den Stress der Schule. Und trotzdem, auch das ist meine persönliche Erfahrung und alle Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, Menschen sind neugierig. Sie wollen wissen, verstehen. Und wenn man die Neugier pädagogisch richtig übersetzt und wenn man daraus nicht nur Stress und Prüfungsangst macht, dann bin ich überzeugt davon, dass die meisten Kinder auch in der Zukunft weitaus mehr Lust zum Lernen hätten, als wir es heute erleben.
Auf dem Deutschen Lehrkräfteforum, heißt es, glaube ich, jetzt, sprachen Sie über die Verantwortung von Lehrkräften und Schulleitungen. Ist diese Zugewandtheit ein Teil dieser Verantwortung, die Sie auch meinen? Denn Schulen sind ja gerade auch die Orte, in denen gesellschaftliche Konflikte natürlich nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, aber doch natürlich forciert nochmal zutage treten.
Also ich will das nochmal sagen, ich muss mich ja bei Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr einschleimen, weil ich nicht mehr in die Schule gehe. Aber die meisten von ihnen sind außerordentlich engagierte Menschen, die aber in einem System arbeiten, wo das Engagement gar nicht explodieren kann. Das Zweite, was ich sagen will, ist, zur Bildung gehört, dass Lehrer und Lehrerinnen, ich sprach schon von der emotionalen Bildung, auch zu einer politischen Bildung in die Lage gebracht wird. Das Beispiel, zwei Kinder sind 8 Jahre oder 10 Jahre alt, selbst 12 auf dem Klassenhof und einer schreit den anderen, du bist ein Drecksjude an, ist ein Sachverhalt, wo man natürlich mit den Jugendlichen, mit den Kindern reden muss, aber sie können weitaus weniger für diesen Satz, weil sie ihn irgendwo gehört haben, meist zu Hause und im Umfeld. Aber ich erwarte von Lehrer und Lehrerinnen und damit erwarte ich auch von der Lehrerinnenausbildung, dass sie in der Lage sind, eine Konfliktsituation, die gegen die Grundsätze des Demokratischen. Und was ist der Grundsatz des Demokratischen? Der Mensch ist ein Subjekt. Jeder Mensch ist Inhaber der Menschenrechte. Und alles kann man ihnen wegnehmen, nur nicht ihr Mensch sein. Und genau das ist ja in dieser Situation passiert. Man wird nicht mehr zum Menschen, sondern wird ein Angehöriger einer Gruppe und diese Gruppe wird mit einem Schimpfwort interpretiert. Es gehört zur Fähigkeit von Lehrern und Lehrerinnen, wenn sowas passiert, das aufzuarbeiten und auch mit kritischen, informativen, aber auch klaren Regeln das zu beantworten. Aber die Aufgabe fängt ja viel früher an. Man müsste das ja vermeiden. Jetzt sind wir wieder von Demokratie, aber auch Unterrichtsschwerpunkten. Wenn wir Rassismus, wenn wir Vorurteile, wenn wir Judenhass, wenn wir Menschenhass, denn was ist das anderes? Es geht um jüdische Menschen, um schwarze Menschen, um schwule Menschen. Es geht immer um Menschen. Wenn wir den Menschenhass als zivilisatorische Aufgabe in den Hintergrund schieben wollen, wenn wir wirklich, und das ist Bildung, die Aufklärung ernst nehmen, dann müssten wir im Unterricht immer wieder als Querschnittsaufgabe deutlich machen, dass wir an diesem Punkt auch an Beispielen Lernunterricht abgeben können. Und in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung ist das auch viel zu unterrepräsentiert.
Ich muss jetzt meinerseits sagen, dass es nicht darum geht, mich einzuschmeicheln, aber kann hier schon sagen, dass Sie mich auf George Tabori gebracht haben, der mit seinem Aphorismus »Jeder ist jemand« die wohl schönste Übersetzung des ersten Artikels des deutschen Grundgesetzes formuliert hat. Und dieses Jeder ist jemand, finde ich als Zielsetzung einer humanistischen Bildung so stark und damit auch nachvollziehbar, dass es etwas ist, das ja man quasi als Leitlinie jeder Bildungsarbeit nehmen kann. Ja.
Also ich zitiere das deswegen, weil es in 3 Worten eigentlich die Aufklärung und den Humanismus beschreibt. Aber in diesen 3 Worten ist ja viel. Das ist kategorisch. Und das jemand ist eben die Würde. Andererseits muss man sich ja auch kritisch die Frage stellen, dass jemand nicht nur eine formale Bemerkung ist, sondern eine inhaltliche. Und jetzt sind wir wieder bei der Bildung. Und ich meine damit nicht nur die Bildung der Schulen. Ich meine damit alle formalen und informalen Bildungseinflüsse. Wie werde ich zu jemand? Und was versteht man unter jemand? Jemand ist der Mensch, der sich auf den Weg macht, mit mehr und mehr Selbstbestimmung seine Identität für sich zu entwickeln, die auch übrigens dynamisch bleibt und nicht statisch ist. Jemand zu sein bedeutet, einen emanzipatorischen Prozess hinter sich zu lassen. Und dafür braucht man aber wiederum Bildungsimpulse. Man muss wissen, man muss reflektieren gelernt haben, man muss vergleichen gelernt haben. Man muss also, um das jemand aufzufüllen, die Hilfe alle bekommen als Kind und als Jugendlicher, übrigens auch als erwachsener Mensch bis zu seinem Tod, all diese Impulse ja nicht nur zu bekommen, sondern auch gelernt zu haben, wie man mit all diesen Inhalten, auch neuen Erkenntnissen umzugehen hat. Und immer die Bereitschaft zu haben, sich zu hinterfragen. Es kann sein, dass ich einige Dinge beibehalte. Es muss aber sein, dass ich andere Dinge neu in mir aufnehme. Und das ist die doppelte Bedeutung des Wortes jemand. Und auch da sind Menschen angewiesen auf Impulse, auf Anregungen, auf Aufregung. Und Aufregung ist oft auch etwas, was wehtut. Sie müssen sich wieder mal in Frage stellen. Ich habe mich jetzt gerade eingerichtet und gedacht, okay, jetzt wird's bequemer, gemütlicher. Nein, schon geht es wieder los und die Anstrengung beginnt. Die Lust aber auf Anstrengung ist auch das, was wir im Bildungssystem einführen müssen. Die meisten empfinden das ja als eine Bedrohung oder eine Belastung. Aber die Anstrengung ist ja etwas ganz Wunderbares, denn wenn ich erlebe, dass ich etwas Neues lerne oder begriffen habe, dann ist das ein großes Glücksgefühl.
Aber zumindest wenn es eine Anstrengung ist, deren Ziel man selbst erkennt und für relevant hält, ja, deshalb ist ja.
Aber auch um das zu erkennen, das will ich gerade sagen, Herr Blume, brauche ich manchmal Leute, die mich auf die Spur bringen.
Absolut.
Gib Ihnen ein ganz einfaches Beispiel an meinem Leben. Ich bin jetzt 68, ich war nie ein großer Opernfan. Mhm. Durch Zufall hat mich der Intendant der Oper Frankfurt, Herr Löwe, 6-mal die beste Oper in Deutschland, gefragt, ob ich eine Gesprächsreihe in der Oper machen will. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, hören Sie zu, Herr Löwe, ich habe viele Kompetenzen, aber mit der Oper ist es nicht so weit her. Und dann habe ich lange überlegt und habe ich mir gedacht, ja, und deswegen sagst du jetzt ja, weil du noch nicht genug weißt. Und jetzt hast du eine Anregung und du wirst mit den besten Leuten die Abläufe diskutieren, die Opern diskutieren. Und in 3 oder 4 Jahren weiß ich wenigstens genug von der Oper. Und erst dann werde ich mir den letzten und nächsten Eindruck geben, wie stehe ich eigentlich zur Oper. Und ich freue mich darauf. Nach wie vor ist es schwer für mich. Diese Musik ist schwer, die Libretti sind schwer, die Texte sind nicht überdurchschnittlich. Und trotzdem ist das ja eine große Kunstgattung. Und ich will das jetzt erzählen, weil hier habe ich ein Defizit. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, damit sterbe ich. Oder ich hatte durch einen Anreiz die Möglichkeit, ich strenge mich jetzt an. Und ich habe mich für das Anstrengen entschieden. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist einfach wunderbar. Man sitzt da, man weiß so wenig mit Leuten, die so viel wissen. Aber man weiß eins, in einer gewissen Zeit später werde ich ein bisschen mehr wissen. Das macht mir große Freude.
Ich musste gerade an die allererste Folge dieses Podcasts denken. Da hat der Maximilian Pollux, ein ehemaliger Schwerstverbrecher, der fast 10 Jahre im Knast gesessen hat, an die Lehrerinnen und Lehrer die Worte gerichtet, ganz am Ende, werft Samen. Und das fand ich so wunderschön, auch dieses Bild, weil da ja auch mitschwingt, dass man manchmal als Lehrkraft auch gar nicht sieht, was aus einem solchen Samen erwächst. Aber diese Anregung und die Aufregung, von der Sie sprechen, ist für eine Haltung, die das Lernen als etwas ansieht, das einen wachsen lässt, ja unheimlich wichtig. Deshalb.
Und es ist lebenslang. Das ist mir wichtig zu sagen, weil wenn wir über Bildung reden, reden wir meist über so eine begrenzte Zeit. Wir machen jetzt auch Berufsbildung für das ganze Leben. Aber noch einmal, ich glaube, dass Lernen und sich selbst bilden lebenslange Erfahrungen sind. Wir machen gerade und eine junge Generation zum ersten Mal einen Lernprozess durch, dass Krieg eine Realität auch unseres eigenen Lebens werden kann und mittelbar schon geworden ist. Wir machen in unserer Generation, der Zeit, in der wir sind, jung und alt, die Erfahrung, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Und all das sind ununterbrochene makropolitische Fragen, aber Entschuldigung, mikropolitisch, die erste Verliebtheit, die erste Trennung. Wie gehe ich jetzt als Student in diese Welt? Was mache ich, wenn ich eine Studentenbude habe? Sie sind ja ununterbrochen, auch im Alltag am Lernen. Das erste Mal das Taschengeld verwenden. Feststellen, wie diese Welt überhaupt funktioniert. Es ist ja an so vielen Bereichen, wo der Mensch eigentlich ununterbrochen lernen muss. Und generationell muss ich lernen. Ich weiß nicht, wie alt Sie jetzt schon sind, aber Sie haben bestimmt schon 2, 3 Schichten von jeweils generationell 10 Jahre. Jede dieser neuen Schichten bedeutet, sich wieder in diese neue Jahrzehnte einzulernen, die Erwartungen der Gesellschaft, die Erwartungen im Beruf, die Erwartungen der Partner, die Erwartungen der Gesellschaft. Ich will damit nur sagen, wir lernen und müssen uns ununterbrochen bilden. Und eins, was ich sehr schätze, apropos bilden, ist, wenn man ein privates Netzwerk hat, ob Freunde oder Lebenspartnerinnen, wo man ja auch mit denen über die Dinge redet, die generationell gerade aktuell sind. Das sind ja auch Lernprozesse. Also man berät sich mit anderen Menschen. Sag mal, wie hast du das gemacht, als du dein erstes Girokonto aufgemacht hast? Und all diese Prozesse, ich will diesen Begriff nämlich etwas auch erweitern, sind Lern- und Bildungsprozesse. Und ich glaube, dass die Voraussetzung, ein gutes Leben leben zu können, neben all diesen Fragen von Gesundheit und existenziellen Fragen, darin besteht, dass es immer wieder Menschen gibt, die einem an die Hand nehmen und zeigen, so kannst du es machen. Wie du es am Ende machst, ist es deine Sache.
Ich habe in einem Buch von Harald Lesch, das den britischen Pädagogen und Philosophen Alfred North Whitehead wieder aufleben lassen hat, die Definition von Bildung gelesen, die mich sehr begleitet. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und das finde ich gerade deshalb so toll, weil das, was Sie sagen, ist ja immer ein Nicht-Dasein. Ja, es ist nicht ein Schon-Sein, sondern es ist immer ein Werden. Also diese werdende Natur der Bildung als Kunstfertigkeit auch verstanden, das finde ich als Ideal, als Zielsetzung so unglaublich wichtig, weil sie von der Schule ja auch fordert, dass dieses vielleicht auch Gefühl, Sie haben selber von Kognition und Emotion gesprochen, der Lust an der lustvollen Aneignung ja auch nach der Schule erhalten bleiben muss. Deshalb wäre das Schlimmste, was Schule machen könnte, und ich sage nicht, dass sie es flächendeckend tut, aber das Schlimmste, was geschehen könnte, ist, wenn man aus dieser Anstalt herauskommt und gar keine Lust mehr hat, weiter zu lernen.
Also wir wissen aus der Neurobiologie, dass die emotionale Komponente des Menschen, wie soll es auch anders sein, wir sind noch evolutionär gar nicht so viel weiter als Schimpansen und andere, in der Sehnsucht besteht, dass der Mensch emotional so wenig wie möglich Konflikte empfindet. Wenn der Mensch einen Konflikt empfindet, wenn er sich unwohl fühlt, braucht das Gehirn unheimlich viel Kraft. Das, was wir das Großhirn nennen, das, worüber wir die ganze Zeit reden, die kognitive Fähigkeit, ist insofern also immer dann unauffällig, wenn sie nicht auch Erkenntnisse bringt oder Probleme aufruft, wo der Mensch sich nicht damit in Lösungsmodellen wiederfindet. Also ich muss etwas tun und kann es nicht. Das ist emotional etwas ganz Schwieriges. Viele Leute, die etwas nicht können oder wissen, sagen, ach, das ist langweilig, das interessiert mich nicht. In Wirklichkeit ist das eine reine Abwehr. Es gibt ein Problem, es ist zu lösen, gibt es dafür Schlüssel. Und wenn man dann den Schlüssel bekommen hat, das ist wie beim Hamburger, also das untere Brot ist ein Gefühl, das ist gestört. Jetzt haben wir auch noch die kognitive Ebene, das ist das Stück Fleisch. Jetzt ist alles wieder gut, kommt es noch zum Deckbrot, dann haben wir den Hamburger wieder fertig und können den nächsten Schritt gehen. Das heißt, eine Interaktion zwischen emotionalem Wohlfühlen und kognitiven Problemen, die wir lösen können, ist unmittelbar miteinander gekoppelt. Und wir sehen ja Menschen, Kinder in der Schule, wenn sie dann doch eine Lösung finden, wie stolz sie sind, also wie glücklich es sie macht, die Augen strahlen. Und wir sollten uns eher darauf konzentrieren, was das für tiefe Erinnerungseffekte hat, anstatt es ihnen immer schwerer zu machen, solche Erfolge zu haben. Das heißt nicht, dass ich plädiere für das einfache Lernen, aber ich plädiere dafür, dass man den Kindern dieses und den Jugendlichen diesen Erfolg auch zeigt. Also wenn ich von meinen Lehrern und Lehrerinnen, auch wenn die Note nicht so toll war, dazu noch ein Lob bekommen habe, du hast dich verbessert, dann war nicht mehr die Note entscheidend, sondern ich ging nach Hause und ich bin mit dem Gedanken nach Hause gegangen, ich habe mich verbessert. Und wenn ich mich verschlechtert hätte, dann möchte ich nicht, dass die Lehrer gleich sagen, deine Versetzung ist gefährdet, sondern mir die Frage stellen, kann ich dir helfen?
Mir war es in diesem Gespräch sehr wichtig, Bildung als solche anzusprechen und auch den Umgang. Allerdings ist das, was Sie über Bildung sagen und übers Lernen, ja nicht in Anführungsstrichen nur eine philosophische Gedankenleistung, sondern Sie gehen ja auch mittlerweile an viele Schulen und sprechen mit Kindern und Jugendlichen natürlich eben über diese Themen auch, über das Grundgesetz, über die Würde des Menschen, über die Konflikte, die gerade bestehen, das haben wir gerade schon gesagt, der weitergeführte, aber intensivierte Antisemitismus, den Sie auch in Ihrem Buch Judenhass beschreiben. Ich würde die Frage jetzt gerne eher offen stellen. Wie erleben Sie die jungen Leute, wenn sie an die Schulen kommen? Und ich weiß, sehr pauschal, aber vielleicht können Sie 2, 3 Punkte herausnehmen.
Ich versuche diesen Jugendlichen erstmal ihre Angst und vor allem diesen diesen Sockel, da kommt erstmal schon ein älterer Mensch und dann kommt auch noch jemand, den man vielleicht kennt und die Eltern haben und die Großeltern haben schon wieder viel über mich erzählt oder was sie heute sowieso tun. Sie gehen in die sozialen Netze und googeln mein Leben. Also auch hier, ich muss ja erst einmal viele Bilder und Vorurteile wieder löschen, so viel wie möglich, damit wir überhaupt miteinander reden können. Meine zweite Beobachtung ist, dass ich immer versuche, auf Augenhöhe zu reden. Da kommt nicht irgendjemand, der auf dem hohen Thron sitzt, sondern da kommt ein Mensch zu Menschen. Der Unterschied ist das Alter und die Neugierde, die ich habe, ihnen zuzuhören, ist viel größer als meine Bedürftigkeit, denen was zu erzählen. Und Kinder sind da sehr sensibel und Jugendliche merken sofort, ob da jemand kommt und versucht irgendwie seinen Haufen abzulegen und das Ganze narzisstisch dann sehr befriedigt wieder nach Hause zu gehen, sagen, ah, ich habe wieder kluge Dinge gehört und gesagt, oder ob da jemand kommt, der wirklich zuhören will und der neugierig ist und ins Gespräch geht. Eine der wichtigsten Themen, die ich zu behandeln habe, ist die Menschenbildung. Oder die Bildung zum Menschen. Und ich versuche diesen Jugendlichen zu sagen, wenn du jemanden beleidigst, wenn du jemanden ein Schimpfwort an den Kopf wirfst, denke immer dran, es ist ganz einfach, auch dir so etwas mit dem Bumerang zurückzuwerfen. Auch du kannst beleidigt werden. Auch du kannst gekränkt werden. Wo ist da eigentlich die große Leistung? So, jetzt haben wir uns alle gekränkt. Alle sind beleidigt. Alle sind sauer. Alle sind aggressiv. Und jetzt beginnt die Kraft des Stärkeren. Du bist aber nicht immer der Stärkere oder die Stärkere. Warum können wir das nicht anders machen? Warum können wir nicht zum Beispiel fragen, ich habe gehört, Juden sind so und so. Oder Muslime sind so und so. Erzähl mir doch mal, Ahmed, wie ist es bei dir? Wie siehst du das? Also ich komme immer wieder auf die Neugierde. Sie haben das gesagt mit einer offenen Frage. Ich halte das für einen sehr wichtigen Begriff. Es gibt ja Fragen, die sind gar nicht offen. Die tun nur so, als ob sie eine Frage sind. Ich rate uns, die Kindern beizubringen, dafür müssen wir es aber selbst können, offen zu fragen und ihnen beizubringen, jetzt hör auch mal zu. Und zuhören ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern der Empathie. Versetz dich in die Lage des anderen. Meine Erfahrung ist, dass das funktioniert in den allermeisten Fällen. Und dort, wo es nicht funktioniert, darf man es nicht als Vorwand benutzen, um zu sagen, es funktioniert nicht, sondern da muss man viel arbeiten. Diese Arbeit kannst du nicht machen, wenn du einmal vorbeikommst. Diese Arbeit müssen die machen, die mit den Jugendlichen immer arbeiten. Aber ich glaube, und das ist meine tiefe Überzeugung, so banal und von so vielen Leuten auch schon gesagt, du wirst ja nicht als Antisemit geboren. Du wirst auch nicht als Schwulenhasser geboren. Irgendjemand muss dir nicht nur erzählt haben, es gibt Schwule, sondern es auch mit einer Bewertung demarkiert haben. Also Schwulsein ist furchtbar, zum Beispiel. Und bei Kindern und Jugendlichen ist die Mauer noch so durchlässig, so permeabel, noch nicht dick im Vergleich zu jedem 10 Jahre Älteren. Und bei je älter du wirst, sind die Mauern so furchtbar dick, dass die Öffnung dieser Mauer sehr viel leichter und schneller erfolgt. Sie kann aber nicht erfolgen, wenn man den Kindern sagt, wie redest du? Sowas kann man nicht sagen, sondern warum sagst du das? Woher kommt diese Aussage? Aber wenn es sich lohnt, mit Menschen über Vorurteile zu arbeiten, dann sind es Kinder und Jugendliche. Da halte ich die Erfolgsquote für ganz, ganz großartig. Aber auch das muss man sagen, die Kinder kommen aus diesem formalen Betrieb wieder zurück nach Hause. Und wenn die Welt zu Hause voller Vorurteile und Enge ist, entstehen entweder große Konflikte mit der Familie oder den Freunden, oder aber sie verfallen wieder aus Opportunismus oder weil sie denken, aber meine Eltern wissen es besser. Oder der Rabbiner, der Priester, der Mullah, wir müssen uns wieder anpassen. Denn Kinder passen sich an, sie haben ja Existenzängste, dass wir da Rückschläge erleben. Aber bei allem, was wir an Rückschlägen erleben, ein Gegenmodell der Menschlichkeit immer wieder aufzuzeigen und im gesamten Unterricht, sowohl wie Unterricht stattfindet, wie reagieren Lehrer auf Kinder, wie reagieren sie darauf, wenn Kinder mit Kinder reagieren, das ist gelebte Bildungsarbeit zum Menschsein. Ich kenne keine andere Möglichkeit, außer immer wieder zu üben, wenn Fehler gemacht werden, sie einzugestehen, auch von den Erwachsenen, und dann zu versuchen, es besser zu machen. Und Rückschläge auch an einem selbst sind vollkommen normal. Ich habe doch auch dauernd Vorurteile. Ich bin ja auch wieder das Ergebnis meiner Zeit, in der ich lebe. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht, wenn man mich darauf aufmerksam macht, nicht in der Lage wäre, mich zu verändern. Und das ist eigentlich die Überschrift von Bildung. Wir Menschen sind lernfähig. Wir sind es. Und wenn man daran glaubt, und das ist ja nicht nur Glauben, sondern auch wissenschaftlich nachweisbar, dann finde ich es jede Mühe, es wert, es zu versuchen. Und mit Kindern erst recht.
Ich finde Ihre Worte gerade so wichtig und gleichzeitig auch hoffnungsvoll in einer Zeit, die ja nicht nur geprägt ist von einem zunehmend verrohten Diskurs, wo Menschen im Grunde genommen zeigen, dass sie das nicht gelernt haben, von dem wir hier viel sprechen. Also eine Reflexion der eigenen Perspektive, das Aufnehmen von Kritik und so weiter, sondern einer Zeit, in der auch junge Menschen zu Gewalt neigen, auch gegen PolitikerInnen. In dem Fall Matthias Ecke, der ins Krankenhaus gekommen ist, weil er in der Demokratie etwas getan hat, was man macht, nämlich zur eigenen Wahl aufzurufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen pathetisch daherkommt, aber wie schaffen Sie es, die Hoffnung nicht zu verlieren?
Also erstens muss man dann doch sehr klar und scharf darauf hinweisen, wie viele Kinder und Jugendliche permanent in Gewalt aufwachsen. Nicht nur in sozial schwachen Vierteln, wir kennen auch die Wohlstandsverwahrlosung und gelernt haben, dass sie scheinbar nur über Gewalt eine Chance haben, entweder sich zu wehren, sich zu positionieren oder Eindruck zu schinden. Wir Menschen wollen ja Kontrolle über unser Leben erreichen. Das ist die größte Illusion, die wir uns antun können. Denn in Wirklichkeit sind wir verurteilt, dass der Kontrollverlust unser Alltag ist. Und das, was wir zivilisieren lernen, ist ein Strohhalm, wenigstens den wir haben, um eben ganz bestimmte Affekte nicht mehr umzusetzen. Aber auch das ist ein Lernprozess. Und es ist natürlich auch ein Unterdrückungsprozess. Und dieser Unterdrückungsprozess führt wieder zu Sublimationsprozessen. Aber wir können die schlimmste Schicht, nämlich die Aggression und die Gewalt, sowohl verbal als auch körperlich, ein Stück vermeiden. Wenn man allerdings weiß, dass fast Hunderte jeden Tag Männer vor allen Dingen Frauen Gewalt antun in Deutschland, dann merkt man, wie das mit dem Kontrollverlust stattläuft, nämlich dass die Schwachen, weil sie sozial und weil sie gesellschaftspolitisch zu den Schwachen gehören, nicht weil sie objektiv sind, denn Frauen sind weder schwach noch nicht schwach, sondern sie sind Menschen und werden trotzdem dann anders behandelt. Das heißt, Gewalt ist leider in unserer Welt ein Instrument der Unterdrückung. Das alles wirkt auf Kinder ein und deswegen, wenn dann jemand schon zuschlägt, wie in diesem Beispiel, das Sie aus Dresden gebracht haben, ein 17-jähriger Jugendlicher, dann wissen wir übrigens noch überhaupt nicht, was neben den Motiven an Persönlichkeitsstrukturen da war. Ich finde das auch so großartig, dass wir als zivilisierte Gesellschaft deswegen das Jugendstrafrecht haben, das nur ein Ziel hat, diese Jugendlichen in diesem Moment eigentlich die Chance zu geben, sie seien noch nicht zu Ende entwickelt. Die Heuchelei an diesem Projekt ist allerdings, dass wir sie nicht wirklich resozialisieren, im Sinne, dass wir sie jetzt begleiten, die Hintergründe zu verbessern. Punkt, Absatz, ich komme zu Ihrer Frage zurück und sage, mit der Hoffnung habe ich als Philosoph wieder so ein Problem. Sie ist zukunftsgerichtet. Ich sage lieber handeln. Wenn wir handeln, wird es eine andere Zukunft geben. Wer jetzt wie handelt und in welche Richtung, das ist ja nie eine abgeschlossene Prognose für die Zukunft. Und trotzdem wissen wir, dass wer sich also für Menschen einsetzen wird und wenn es die Mehrheit ist und für die Idee der Menschenwürde, wir mit größerer Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren noch das erleben können und die junge Generation, was wir unter jeder ist jemand verstanden haben. Und wenn sich wenige engagieren, dann werden einige niemand sein. Und wenn das erstmal beginnt, dass einige niemand sind, also autoritäre Systeme, wird am Ende fast jeder ein Niemand sein und nur ganz einige werden bestimmen, was alle anderen leben müssen. Also ist es nicht eine Frage der Hoffnung, sondern des Tuns. Und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass es entweder besser wird, nach meinem Lebensbild besser, oder schlechter. Und ich glaube nicht, dass das nur mein Lebensbild ist. Was für eine großartige Idee. Und jetzt sind wir wieder beim Menschen. Hat es den Menschen hervorgebracht durch hunderte, tausend Jahre Lebenserfahrung, plötzlich zu sprechen, nicht nur von Freiheit, sondern von Gleichheit. Dass jeder Mensch ein Mensch ist, der gleich ist dem anderen. Die Kasten sind weg, die Päpste sind weg, du hast Berufe, aber du hast auch Herkunft, aber am Ende bist du ein Mensch. Und diese Fähigkeit, überhaupt das zu denken, dass jeder Mensch personalisiert ein Anspruch hat, den mir niemand mehr wegnehmen kann. Das ist Menschenrechte. Es ist ein A-priori-Recht. Niemand kann mir mehr absprechen, dass ich ein Mensch bin wie du. Ist so eine unglaubliche, fortschrittliche Entwicklung des Denkens, der Bildung, des Wissens, aber noch so jung und nicht einmal in der Welt annähernd überall vorhanden, dass wir uns bewusst sein müssen, wie fragil dieser Gedanke ist. Aber egal, was passiert, er ist da. Ich komme auf Ihren Samen zurück. Und egal, was passiert, irgendwann werden Menschen wieder diesen Samen aufgreifen und mehr zum Blühen bringen. Ich sehe nur nicht ein, warum wir in unserer Zeit, wo wir es schon zum Blühen gebracht haben, darauf verzichten sollten.
Lieber Herr Friedmann, bevor ich Sie... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, entlasse. Das tue ich nicht. Bevor Sie sich Ihren weiteren Aufgaben widmen, gibt es ein etwaiges Buch oder eine Sendung oder etwas zum Hören, was Sie allen empfehlen würden, die jetzt unserem Gespräch gelauscht haben und sagen, eine solche Empfehlung von Herrn Friedmann würde mich sehr interessieren?
Also erstens würde ich mich damit überhöhen und jedes Kunstwerk einmalig erklären. Es gibt aber viele einmalige Kunstwerke. Ich kann das nur subjektiv sagen. Und ich möchte es wirklich jedem und jeder, gerade den Jüngeren, sagen, die zuhören. Ein Film, ein Buch, ein Bild und Musik, und ich will das gar nicht jetzt elitär reduzieren, ist immer ein unglaublicher Impuls, der in einem Menschen die Welt verändern kann. Bei mir war es das Buch »Alle Menschen sind sterblich«. Eines der größten Kränkungen des Menschen ist, dass er ein Wissen hat über die Unsterblichkeit, nein, über die Unendlichkeit des Universums. Und die Zeit ist auch eine unendliche und wir Menschen wissen, dass wir endlich sind. Das hat zu vielen Kriegen und Katastrophen geführt. Und das Buch »Alle Menschen sind sterblich« von Simone de Beauvoir beschäftigt sich damit, dass es eine Allmachtsfantasie ist, zu glauben, dass wenn man erst einmal alles gelernt hat, man dann ein Jahrhundert später, weil man unsterblich geworden ist, alles verstanden hätte, weil man damit nicht antizipiert, dass 100 Jahre später die Welt wieder eine andere ist, die Menschen, die man trifft, wieder andere sind. Und dieser unsterbliche Mensch, der dort beschrieben wird, lernt Jahrhundert für Jahrhundert, dass die Grundideen immer die gleichen sind, aber die Umstände immer wieder neue. Und er will eigentlich jetzt sterblich werden und kann es nicht. Er tut es damit, dass er sich eigentlich immer ausruht oder versucht durchzuschlafen. Aber jedes Mal, wenn er das versucht, kommt in dem Fall eine Frau vorbei, die ihm anspricht. Und eine dieser Frauen, die ihm anspricht, passiert das, was er eigentlich nie mehr will. Er verliebt sich, er liebt sie. Wofür steht denn eigentlich Liebe? Diese Frage muss man dann in diesem Buch auch nochmal überlegen. Die Liebe steht dafür, dass man sagt, es ist ein Leben, das mir die Möglichkeit ergibt, dieses Gefühl kennenzulernen. Und kein Gefühl hat so viel Kraft und Macht wie die Liebe. Um das aber nicht zu romantisieren. Ich fühle mich lebendig, weil ich dich liebe. Das ist eigentlich der Schlüssel. Ich werde lebendig, wenn ich dich lieben kann. Wenn ich das Gefühl dank dir in mir erkenne. Und ich kann uns allen nur wünschen, sehr viele solche Momente im Leben hinter sich zu bringen. Wissen Sie, ich habe das jetzt zweimal gesagt, ich bin jetzt bald ein wirklich älterer Herr mit bald 70 Jahren. Ich habe mich oft in den letzten Jahren gefragt, was bleibt von meinem Leben eigentlich wirklich übrig? Warum habe ich gelebt? Und wenn ich nicht mehr da bin, was war es denn? Und wie war es eigentlich für mich? Und ich komme zum Ergebnis, dass mein Leben ein gutes Leben wurde durch die Menschen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, miteinander das Leben in auch Streit, in Diskussionen, in Lebendigkeit, in Austausch von Erfahrungen, aber in einer Zugewandtheit gelebt zu haben. Und sie fehlen mir die weggegangen sind. Und wenn ich eines Tages weggehe und nur ein Mensch sagen kann, weil ich Michel gekannt habe, war mein Leben etwas besser, als wenn ich ihn nicht gekannt hätte, also die Liebe, dann war es ein gutes Leben.
Lieber Herr Friedmann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
An dieser Stelle noch ein spannender Programmhinweis. Michel Friedmann sprach ja unter anderem von der Partizipation der Schüler. Über das Thema Schülerbeteiligung und konstruktiv streiten hat Michel Friedmann nämlich kürzlich auch mit Schülerinnen und Schülern auf dem Demokratieforum des SWR auf dem Hambacher Schloss gesprochen. Mit dabei war auch die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Zwei Jugendliche haben die Veranstaltung moderiert. 100 weitere saßen im Publikum. Es ging um das Wahlalter, um Fake News, Judenhass und den Erfolg der AfD in sozialen Medien. Die Diskussion lohnt sich. Ihr könnt sie euch in der ARD-Mediathek anschauen. Am schnellsten findet ihr sie, wenn ihr bei der Suche das Stichwort Demokratieforum angebt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.